möge das Leben, wenn es wild ist, seid ihr Leute, die durch ein wildes, abenteuerliches Leben gehen und dabei gelassen und ruhig lächeln und einen Puls von 60 bis 80 dabei haben oder sowas, was so normaler, ruhiger Puls ist? Schaut euch mal folgenden Clip an. Es ist, ihr müsst euch jetzt nicht einstellen auf einen Clip, der das tiefgründigste Element des Gottesdienstes sein wird. Just for fun. Ich weiß nicht, wie viel das mit eurem Leben gemeinsam hat. Tag 1 unserer neuen Predigtreihe. Gewagt heißt sie. Und ich will am Anfang ein paar Worte zu dem sagen, was hinter dieser Reihe steckt und was unsere Ideen dazu sind. Der Flyer sieht ja eigentlich ziemlich harmlos aus. Und wenn man den Titel gewagt hört, ohne den Flyer zu sehen, findet man den Titel auch jetzt nicht so wahnsinnig originell. Der Inhalt aber hinter dieser Predigtreihe, hinter diesem Flyer, ist etwas ziemlich Wildes, etwas Verrücktes, etwas Spannendes. In dem Clip eben seht ihr Menschen, die wilde Dinge tun und dabei völlig entspannt wirken und die Dinge tun, zu denen man Mut braucht, die einem das Leben kosten können, zu denen man sich überwinden muss. Und jetzt kommt's. Christsein ist im Kern etwas Wildes. Und Christen sind Menschen oder sollten immer mehr zu Menschen werden, die wilde Dinge tun und dabei ziemlich gelassen sind. Ich weiß nicht, ob du diese Definition von Christsein schon mal gehört hast. Jesus nachfolgen, das wollen wir mit dieser Reihe ein bisschen in eure Herzen pflanzen, ist etwas Gewagtes. Und ich steige jetzt in diese Predigtreihe ein bisschen unüblich ein, nämlich mit einer Buchempfehlung. Hier oben seht ihr den Autor, mein Lieblingsautor, Erwin Raphael McManus, und dieses Buch, was ich euch empfehlen will, Go Wild. Ich habe das Buch noch nicht mal gelesen. Ich habe andere Bücher von ihm gelesen. Und das ist eines der Bücher, die ich als nächstes von ihm lesen möchte. Aber ich kann es euch empfehlen, einfach weil ich weiß, dass das, was er schreibt, gut ist. Er ist Pastor einer multikulturellen Gemeinde in Los Angeles. Und es ist eine Gemeinde, die eine sehr, sehr unkonventionelle Gemeinde ist. Viel, viel, viel unkonventioneller als wir hier. McManus ist außerdem ein Vordenker, ein Künstler, ein Leiter und er ist ein leidenschaftlich wilder Jesus-Nachfolger. Und er ist jemand, der behauptet, dass braves Christsein absolut keine Option für uns ist. Ich lese mal was vor, wo ich ihn zitieren möchte, aus einem Interview. Da sagt er, wenn du in eine heutige Gemeinde oder Kirche gehst, dann siehst du da keine Leute, die richtig lebendig sind oder das Leben aufregend und toll zu finden scheinen. Die Gemeinde scheint ein Ort zu sein, an dem Tradition konserviert wird. Und mal ganz ehrlich, wer nicht in einer Gemeinde aufgewachsen ist, der hat nun mal keine Muskeln dafür entwickelt, Langeweile zu ertragen. Realität ist, dass es eine beängstigende und riskante Sache war, mit Jesus zu gehen, als er auf dieser Erde war. Da war Risiko und Abenteuer dabei, es war geheimnisvoll und ungewiss. Es ist keine Überraschung, dass seine frühen Nachfolger alle jung waren. Ich versuche zu zeigen, dass sein Leben mit Gott angefüllt ist mit Geheimnis und Unsicherheit und manchmal auch Schmerz. Und dieser Satz, der jetzt da oben eingeblendet wird, der steht so auf der Titelseite seiner Homepage. Auf Deutsch, der größte Feind der Bewegung des Jesus Christus ist das Christentum. Satz auf seine Homepage zu stellen, damit machst du dir Feinde. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Aber es passt so ein bisschen zu dem, was McManus sagt und denkt. Und seine Bücher faszinieren mich, weil er zurück will zu einem Glauben, wie die Leute, die ersten, die mit Jesus gegen ihn erlebt haben. Und zu einem Glauben, wozu Jesus diese Leute herausgefordert hat. Also ein ungezähmter Glaube. Ein Glaube mit Risiko, ein Glaube mit Herausforderungen, mit Siegen, mit Niederlagen. Etwas, was dich total fordert. Und etwas eigentlich, was du auch nicht hier sonntags auf der Kirchenbank oder im Kino selbst leben kannst, sondern etwas, was du eigentlich nur im realen Leben, im manchmal wilden Leben, leben kannst. So, und um so etwas Wildes wird es nächste Woche gehen. Wenn ihr Interesse habt, liest mal dieses Buch. Dann könnt ihr euch sparen, hier hinzukommen. Oder kommt hier hin und lest das Buch parallel. Wenn ihr euch nach sowas sehnt, ein Christsein, was ein Stück weit auch wild ist und nicht nur brav. Es wird jeden Sonntag in den nächsten Wochen um Menschen gehen, die Jesus getroffen haben und die von ihm herausgefordert worden sind, auf eine wilde Art zu glauben, zu vertrauen, etwas zu riskieren, sich selber zu riskieren. wilde Dinge zu tun. Und vielleicht bist du gar kein wilder Typ. Ich glaube, ich bin gar nicht so ein wilder Typ. Das musst du nicht. Christsein hat nicht zuerst etwas mit deinem Temperament zu tun. Ob du so ein Draufgänger sowieso schon bist, von Geburt an, oder ob du eher der Vorsichtige bist, der abwartet und zögert und das auch gar nicht so magst, wenn es so wild ist. Es geht nicht um deinen Typ. Es geht darum, dass Christsein immer eine Herausforderung ist. Ein Mann namens C.S. Lewis, der sicher nicht so ein Spinner war wie McManus und der sich vielleicht auch nicht mit so einem Typ identifiziert hätte, der eher ein Denker war, ein Intellektueller, hat Folgendes geschrieben. Gott hat für intellektuelle Drückeberger genauso wenig übrig wie für alle anderen Drückeberger. Wer Christ werden will, der sei gewarnt. Er lässt sich damit auf etwas ein, was den ganzen Menschen fordert, seinen Verstand und alles andere. Meine Überzeugung ist, Jesus hatte nie vor, eine neue Weltreligion zu gründen, neue Überzeugungen an den Mann zu bringen, neue Riten, Rituale irgendwie zu verbreiten, neue Regeln aufzustellen. Jesus ging es nicht darum. Jesus ging es darum, das Herz von Menschen in direkten Kontakt mit dem Herz eines lebendigen, aufregenden Gottes zu bringen. Das Herz von Menschen mit Gott zu verbinden, und Gott ist nicht nett und lieb und langweilig. Das Leben mit Gott ist deswegen eine echte Herausforderung. Je näher wir Gott kommen, glaube ich, desto spannender wird es. Es ist wild und unsicher. Und irgendwie bin ich fast sicher, und das ist etwas, was ich auch bei McManus gelernt habe, wir Menschen sehnen uns eigentlich nicht nach einem mittelmäßigen, seichten, langweiligen Leben, das zwar vorhersehbar ist, aber das auch nicht wirklich uns fordert als Menschen und als Personen. McManus ist überzeugt, unsere Generation möchte Gott so erleben, wie er wirklich ist. Wir sehen uns nicht so sehr danach, die richtige Religion zu finden, oder wir sehen uns nicht danach, Tradition zu finden, indem wir uns irgendwie kuschelig fühlen. Sondern ich glaube, unsere Generation sehnt sich danach, Gott wieder so zu erleben, wie er wirklich ist, auch wenn das spannend ist. Ganz nah, ganz ursprünglich, ganz echt. Auch wenn das Spannung und selbst wenn es Schmerz bedeuten sollte. Ich lese nochmal was vor, was McManus gesagt hat. Weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind, sehnt sich die menschliche Seele danach ein, sowas kann nur ein Amerikaner sagen, ein heroisches Leben zu führen. Ganz tief in uns ringen wir darum, ein Leben zu leben, das größer und besser ist als wir selbst. So, ich bin gespannt, ob du und ich in den nächsten Wochen diesem Jesus begegnen, der uns zu so einem heroischen Leben herausfordert. Diesem Jesus, der damals das Leben von Menschen auf den Kopf gestellt hat, das ihm das Herz anfing zu klopfen, aber der ihnen auch einen tiefen Sinn ins Leben gegeben hat. Und der sie auf eine ganz direkte Art mit Gott in Berührung gebracht hat. Und wir werden nicht nur eine Predigtreihe dazu haben. Wir werden auch, und dazu komme ich am ganzen Schluss, euch einen praktischen Vorschlag machen, wie wir das gemeinsam konkret versuchen könnten, mit diesem wilden, ursprünglichen Gott in Verbindung zu kommen. Sage ich zum Schluss was. Okay, es wird jeden Sonntag, wie gesagt, um Menschen gehen, die herausgefordert waren, weil sie Jesus trafen, die herausgefordert waren, etwas zu wagen, um etwas zu erleben, um zu glauben. Und wenn du diese Stories hörst und wenn du dich mit den Menschen selbst identifizierst, dann bist du es, der vor Jesus steht. Dann wirst du diese Herausforderung, die an diese Menschen ergeht, für dich persönlich hören. Und dann wirst du es sein, der Gott erlebt. Okay, Befehlshaber heißt der heutige Titel. Und wenn ihr jetzt die Story hört, die ich euch vorlese, dann wisst ihr auch, warum dieser Titel so heißt. Matthäus 8, 5 bis 13 lese ich euch vor. Jesus kam nach Kapernaum. Ihr kennt das vielleicht eher als Kapernaum. Die Übersetzung hier ist anders. Ich lese Kapernaum, ist mir irgendwie geläufiger. Jesus kam nach Kapernaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nicht-Jude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich weiß, dass ich hier einem Juden nicht zumuten kann, in mein Haus zu kommen. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehlen geben. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinem Diener befehle, tu das, dann tut das. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, Wahrhaftig, solch ein Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen, aus Ost und West, und zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause. Wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, so soll es geschehen. Zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Kapernaum lag im Norden Israels, am Westufer des Sees Genezareth. Heute findet man nur noch ein paar Ruinen da, die da ausgebuddelt wurden. Hier auf dem Bild seht ihr so ein bisschen was von den Mauern der Synagoge, die noch stehen. Damals war Kapernaum eine wichtige Stadt. Es war ein Grenzort. Ganz nah war dann Syrien. Und es war ein Handelsort. Und Jesus war oft in dieser Stadt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Petrus, einer seiner Freunde, dort herkommt und dort zu Hause war. Und so war Jesus mit seinen Leuten oft in dieser Stadt. Auf jeden Fall war es eine Stadt, in der eine römische Hundertschaft, eine sogenannte Zenturie, stationiert war. Und der Hauptmann einer Zenturie, das kennt ihr von Asterix und Obelix, hieß Centurio. Was man wissen muss, Israel war zur Zeit Jesu besetzt von der römischen, vom römischen Legion, von der römischen Regierung. Also es war eine Militärregierung dort. Man kann sagen, Israel war einfach eine römische Provinz. Und noch etwas ist wichtig zu wissen, und es ist eigentlich fast logisch, dass es so war. Die Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung, konnte überhaupt nicht mit den römischen Besatzern. Man hielt nichts von diesen Heiden. Römer waren Heiden, natürlich. Sie glaubten an weiß ich wie viele Götter, nicht an den einen Gott der Juden. Und mit Heiden hatte man nichts zu schaffen. Schon gar nicht mit welchen, die das heilige Land besetzten. Also Römer galten wie alle Heiden als schmutzig, als kultisch unrein, als Feinde Gottes. Es war erlaubt, von religiöser Seite her, es war erlaubt, Heiden zu belügen und da falsche Aussagen zu machen, um sie irgendwie zu betrügen. Jesus war Jude. Dieser Hauptmann war Heide. Beide begegnen sich. Der heidnische Soldat sucht den jüdischen Prediger auf. Und wenn man bei Lukas nachlesen wollte, erzählt die gleiche Geschichte wie Matthäus. Lukas erzählt noch ein bisschen mehr über diesen Hauptmann. Er sagt, es war ein Mann, der bei den Juden durchaus einen für die Heiden ungewöhnlich guten Ruf hatte. Sie sagten über ihn, er hat unser Volk lieb. Und Lukas erzählt auch, dass er es war, der die Synagoge aufgebaut hat für die Juden. Wie auch immer, auf jeden Fall war er ein Mann, der offensichtlich den jüdischen Glauben teilte, den Glauben an einen Gott. Und der offensichtlich auch von Jesus bereits gehört hatte. Die beiden begegnen sich hier nicht. Sie begegnen sich vielleicht zum ersten Mal persönlich, aber der Hauptmann weiß sehr genau, zu wem er da geht. Vielleicht hat er Jesus predigen hören in der Synagoge, Jesus hat das oft getan. Dieser Soldat kommt jetzt zu Jesus mit einem ganz bestimmten Grund. Sein Diener ist krank, sehr krank. Lukas sagt, er liegt im Sterben. Und Jesus ist gewohnt, dass Menschen zu ihm kommen und ihm Heilung bitten. Und deshalb fragt er, soll ich kommen und ihn heilen? Und jetzt kommt das, was das Wilde an diesem Centurio ist, das herausfordernd Wilde für dich und für mich. Er hält es nicht für nötig, dass Jesus extra kommt. Er weiß auch, dass das für einen Juden eigentlich unmöglich ist, in das Haus eines Heiden zu gehen. Was er nicht weiß, ist, dass Jesus sich solche Vorschriften einen feuchten Dreck kümmert normalerweise. Aber er sagt, hey, es ist nicht nötig, dass du kommst. Und er vergleicht dann, und das ist das Wilde, er vergleicht dann Jesu Macht mit seiner eigenen Befehlsgewalt. Ich bin ein Befehlshaber über 100 Mann, was ich anordne, das passiert. Bei dir ist es genauso. Sag ein Wort und es passiert. Ein Wort und mein Diener ist gesund. Ganz einfach sagen, dafür musst du nicht extra aufstehen. Und man sieht förmlich, wie Jesus, ich will nicht sagen, die Kinnlade runterfällt, aber wie er anfängt zu strahlen. Und wie er sich umdreht und seine Leute ruft und sagt, kommt her, hört euch das mal an. Lernt diesen Mann mal kennen. Schaut euch das mal an. So einen Glauben habe ich bisher bei niemandem in Israel gefunden. Ihr, die ihr doch eigentlich glauben solltet an einen allmächtigen Gott. So einen Glauben finde ich ausgerechnet bei einem Heiden. Und das ist ungezähmter, wilder Glaube. Und das, was dieser Centurio macht, ist gewagt. sich einfach darauf verlassen, wenn Jesus ein Wort sagt, dann passiert es. Mehr brauche ich nicht. Jesus ist platt, Jesus ist begeistert. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Du könntest, kannst jetzt als aufgeklärter, postmoderner Mensch, ich weiß gar nicht, ob das zusammenpasst, aufgeklärt und postmodern, egal. Als aufgeklärter, postmoderner Westeuropäer kannst du sagen, das ist lange kindisch. Das ist kindisch, wie dieser Hauptmann an die Sache mit Glauben rangeht. Völlig unkritisch. Gutgläubig im Grunde. Er klopft die Sache mit Jesus auch überhaupt nicht ab. Ist da was dran? Er fängt gar nicht erst an, sich Gedanken zu machen, ob das sein kann, dass da ein Mann, der umherzieht mit 12 Freunden, der okay, ein bisschen für Aufheben sorgt, aber ob das sein kann, dass dieser Mann, der ist, der er behauptet zu sein, Gottes Sohn. Und ob das sein kann, dass die Macht Gottes auf der Seite dieses Mannes ist. Der Zenturio scheint sich nicht viele Gedanken darüber zu machen. Er scheint es nicht so sehr zu reflektieren. Dieser Soldat geht einfach hin und vertraut. Und dieses Vertrauen ist das, was Jesus Glauben nennt, den er in Israel sonst nicht gefunden hat. Dieser Zenturio glaubt nicht an irgendeine religiöse Überzeugung, die Jesus predigt. Und er wägt auch nicht ab, ob ihn das Christentum einleuchtet. Er vertraut einfach, fertig. Die Herausforderung, die da drin steckt, an dich und an mich, die liegt auf der Hand, oder? Haben wir den Mut, so bedingungslos auf das zu vertrauen, was Jesus sagt? Und was Jesus kann. Die Bibel lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Jesus Christus, so sagt sie, der Mittelpunkt des Universums ist. Der, bei dem alle Macht liegt. Ich lese euch mal was vor, was Paulus später über ihn geschrieben hat. Kolosser 1. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde steht. Stellt euch diesen Mann vor, der da in einer jüdischen Kleidung mit seinen 12 Freunden vor dem Hauptmann steht. Ja? In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem. Und alles besteht durch ihn. Sagt Paulus über diesen Jesus von Nazareth. Und Jesus selbst sagt ganz zum Schluss des Matthäus-Evangeliums zu seinen Jüngern, bevor er diese Erde verlässt, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das sollt ihr wissen, ich bin bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Glaubst du das? Ist die schlichte Frage. Und wenn ja, was hält dich davon ab, dich volles Wort darauf zu verlassen, um das, was du glaubst, auch zu erleben? Oder glaubst du das nicht? Dann stelle ich dir fast dieselbe Frage. Was hält dich davon ab, Centurio-mäßig, dich einfach darauf zu verlassen? Was hast du zu verlieren? Denn das dachte ich auch, der Hauptmann hat im Grunde nichts zu verlieren. Er geht hin und sagt, wenn du willst, dann kannst du. Zeig es mir. Jesus sagt, diese Leute, die einfach auf ihn vertrauen, ob sie das nun voller Überzeugung tun oder zweifeln und mit zitternden Knien, diese Leute, die sich einfach mir anvertrauen, das sind die, die Gott sehen werden. Jesus redet ja da zum Schluss vom Himmelreich, von dem, was einmal kommen wird. Wenn wir Gott sehen werden, er sagt, die, die mir einfach vertrauen, das sind die, die Gott sehen werden. Und viele, die vielleicht glauben, sie werden auf der richtigen Seite, werden vielleicht nicht dabei sein. Das sind die, denen das Reich Gottes gehört. Es sind nicht die, die in den Kirchen wöchentlich ihren Gottesdienst absitzen, ohne innerlich dabei zu sein. Es sind nicht die mit den hohen moralischen Grundwerten, nach denen sie sich richten. Es sind auch nicht die, die das Richtige glauben oder zu der richtigen christlichen Konfession gehören. Es sind einfach die, die mir vertrauen. Und die mir den Platz in ihrem Leben geben, der mir zusteht. Herr über Leben und Tod, Befehlshaber über alles und jeden. Die Herausforderung an dich heißt, willst du das Risiko eingehen, Jesus zu vertrauen? Und zwar nicht so abstrakt, sondern in deinen ganz realen Lebensbezügen, in dem, was morgen auf dich zukommt. Willst du anfangen, riskant zu beten? Riskant beten heißt für mich, so beten, dass ich auch enttäuscht sein kann nachher. Weil ich nicht allgemein bete für den Frieden in der Welt oder was, sondern für etwas, das mir wirklich wichtig ist und von dem ich hoffe, bete und glaube, dass Gott etwas tun kann. Riskant zu beten mit dem Risiko, ja, es kann auch eine Enttäuschung dabei rauskommen. Ich kann nach Hause kommen und mein Diener ist nicht gesund. Willst du anfangen zu beten mit dem Vertrauen darauf, dass etwas passiert, wenn du betest? Etwas, was nicht passiert, wenn du nicht betest. Vor 300 Jahren gab es eine kleine christliche Gemeinschaft von Flüchtlingen in Ostdeutschland. Sie waren Normalos wie du und ich, keine besonderen Heiligen. Und eines Tages begannen sie zu beten. Ein Graf namens Zinzendorf brachte sie dazu. Und zwar begannen sie zu beten rund um die Uhr. Sie teilten sich den Tag so auf, dass immer einer von ihnen, so wie der Hauptmann, bei Jesus ist und betet und ihm in den Ohren liegt und ihn bittet, mit seiner Macht etwas zu verändern. Und sie taten das jeden Tag, Woche für Woche. Sie taten das 125 Jahre lang. Natürlich haben dann ihre Kinder und Kindeskinder weitergemacht. Ne? Die Gebetskette rund um die Uhr brach erst nach 125 Jahren ab. Und sie erlebten Gott wie nie zuvor. Sie erlebten, dass Gott die stärkste, das Gebet die stärkste Waffe ist, die wir haben. Weil der zum Zug kommt, der alle Macht und alle Möglichkeiten hat, etwas zu verändern. Das war vor 300 Jahren, oder nicht ganz vor 300 Jahren, ich glaube 1721 oder was. Vor 6 Jahren kam ein junger Mann aus Südengland nach Herrenhut, das ist dieser kleine Ort, liegt irgendwo im Dreiländereck zwischen Tschechien, Polen, Deutschland. Und er kam mit einem Traum, den er schon lange hatte. Er träumte davon, dass in Europa, in unserem christlichen Abendland, in dem aber manchmal so viel Christliches am Boden liegt, dass in unserem Europa wieder eine Generation von Menschen aufsteht, die ganz neu, leidenschaftlich, radikal für Gott leben und für ihn kämpfen würde. Er hatte nicht viele Anzeichen dafür, dass diese Generation aufsteht. Aber er träumte davon. Pete Gregg heißt er, auch ein Normalo. Und er kommt nach Herrenhut und er hört die Geschichte, dass hier vor 300 Jahren Menschen rund um die Uhr 100 Jahre lang gebetet haben. Und dass sie erlebten, Gebet ist das Einzige, was etwas verändern kann. Und er sagt sich, was die 100 Jahre geschafft haben, das könnte doch ich mit meiner kleinen Gemeinde in Südengland einen Monat schaffen. Warum probieren wir das nicht mal aus? Und so fingen sie an zu beten. Und sie hörten nach einem Monat nicht auf. 24 Stunden, 7 Tage lang. Sie schafften einen Gebetsraum, in dem man Gott begegnen kann. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder, wie solche Gebetsräume aussehen. Denn mittlerweile gibt es nicht mehr nur diesen einen dort in Südengland. Es ist eine Art Kapelle, kann man sagen, aber nicht so, wie du dir eine Kapelle sonst vorstellst. Es ist ein Raum, in dem Gebete gesungen werden, gedichtet, gemalt, getöpfert, was weiß ich, an die Wand geschrieben oder gesprayt. Und in diesem Raum wurde gekniet und getanzt und es wurde geweint und meditiert und was immer. Und sie machten diese Erfahrung dort in Südengland. Eine Stunde in diesem Raum ist nicht langweilig. Wir, die wir vorher kaum 10 Minuten ausgehalten haben zu beten. Diese Stunde ist für uns zur spannendsten Stunde der Woche gewesen. Und irgendwann rissen sich die Leute um die Stunden zwischen 1 und 4. Nachts hat es was ganz Besonderes. Eine Stunde mit dem Herrn der Welt zusammen in einem Raum zu sein, der dem alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben ist. Hey, wenn wir das ernst nehmen, dann ist das natürlich spannend. Und sie machen die Erfahrung, ihr Gebet hat Auswirkungen. Ich glaube, ich habe die Zeit, euch was vorzulesen. Wenn ihr was lesen wollt, zweite Buchempfehlung, Red Moon Rising. Er erzählt, wie das anfing mit ihrer Gebetsbewegung. Ein ganz spannendes Buch. Ich lese euch das was vor, dann kriegt ihr einen Geschmack darauf, auch mit der Art und Weise, wie er schreibt. Auch ein bisschen Augenzwinkern. Sie erlebten schon auch verrückte Dinge, die passierten, einfach weil sie beteten. Als wir lernten zu beten, entdeckten wir so auch die Kraft des Gebets. Inmitten von vielen frustrierenden Erlebnissen, ne, die gibt es auch, die einfach nur Ausdauer verlangten, begannen wir auch echte Gebetserhörungen zu erleben. Einige davon waren dramatisch und eindeutig übernatürlich. Garrett war ein gut aussehender Sportstudent mit kurzen Dreadlocks und dunklem Teint, der seit einiger Zeit zur Gemeinde kam. Er verdiente sein Geld für sein Studium, indem er ab und zu als Packer in einem Baumarkt arbeitete. Als sich sein spirituelles Umfeld mehr und mehr veränderte, sagte er dann eines Tages zu Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sprich heute bitte auf der Arbeit zu mir. Aus heiterem Himmel kam eine gebrechliche ältere Dame auf ihn zu. Und mit zwinkernden Augen sagte sie Garrett, dass Gott ihn liebe. Vermutlich wird sie diesseits der Ewigkeit niemals erfahren, welche Auswirkungen ihre Worte gehabt haben. Erstaunt, dass Gott sein Gebet so deutlich beantwortet hat, kam Garrett zu dem Schluss, dass diese ältere Dame in Wirklichkeit ein himmlischer Botschafter sein musste, ein Engel Gottes. Erfüllt von seinem neu gefundenen Glauben, raste er nach der Arbeit nach Hause, um seine Mitbewohner davon zu überzeugen, dass ein Engel in Gestalt einer alten Dame zu ihm gesprochen hatte, als er gerade die Regale auffüllte. Kein Wunder, dass deren Reaktion ziemlich zynisch ausfiel. Und doch dachte eine seiner Mitbewohnerinnen später am Abend noch einmal darüber nach. Sie war auf dem Weg zu einer Abschlussparty mit ihren Arbeitskollegen. Sie kam dort an und begrüßte die Jungs von der Security, die Dienstausweise der Mitarbeiter kontrollierten, damit man unter sich blieb. Die Musik des DJs donnerte aus den Lautsprechern, alle im Raum lachten miteinander oder waren in Gespräche vertieft. Auch Garretts Mitbewohnerin stand gerade mit einigen Freundinnen zusammen, als plötzlich ein Fremder auf sie zukam, ihr in die Augen schaute und meinte, du siehst traurig aus. Er machte eine Pause und dann fuhr er fort, ein Freund von dir ist gerade Christ geworden und es ist an der Zeit, dass du das Gleiche tust. Wie konnte er das wissen und wer war der Typ überhaupt, dass er auf diese Belegschaftsparty so auf sie einredete? Wie heißen sie, konterte sie, das brauchst du nicht zu wissen, entgegnete er geheimnisvoll. Ihre Freundin fing dann zu kichern und eine flüsterte Spinner hinter seinem Rücken. Aber für sie ergab plötzlich alles einen Sinn. Garrett hatte offenbar recht. Der Typ hatte sich inzwischen entfernt und aufgeregt, begann sie den Saal nach ihm zu durchsuchen, er war nirgendwo zu finden und auch die Leute von der Security hatten niemanden herein oder hinausgehen sehen, auf den die Beschreibung zutraf. Ihr Zynismus wurde erschüttert. Aber anders als Garrett entschied sie sich nicht, Gott bei dieser Gelegenheit zu antworten. So wird es immer sein, wenn wir von Gott erzählen. Nicht jeder reagiert darauf, nicht einmal, wenn Gott sie direkt anspricht. Aber Gott schien in der Zeit, während wir beteten, mehr Menschen persönlich anzusprechen als sonst. Als Garrett mir diese Geschichte seiner Bekannten erzählte, war ich fasziniert. Ich bin ziemlich sicher, dass die kleine alte Dame genau das war, eine kleine alte Dame, die aber Jesus so sehr liebte, dass sie auf einen Hilfsarbeiter mit Dreadlocks im Baumarkt zuging und ihm sagte, dass Jesus ihn liebt. Aber wie stand es mit dieser seltsamen Begegnung seiner Bekannten auf einer privaten Party? Vielleicht bin ich zu zynisch, aber ich glaube, dass dieser geheimnisvolle Mann auf der Party auch kein Engel war. Wahrscheinlich gibt es dort einen Evangelisten, der wie James Bond in hermetisch abgeriegelte Gebäude einbricht, dazu detaillierte Informationen über die Situation wildfremder Menschen besitzt, um sich dann wieder spurlos aus dem Staub zu machen. Aber vielleicht liege ich falsch und Garrett hat recht. Mal so ein kleines Beispiel und vielleicht kriegt ihr Lust, das zu lesen, was sie erlebt haben, als sie anfingen zu beten. Und seit damals hat sich diese 24-7-Idee, 24 Stunden, 7 Tage lang, über die ganze Welt ausgebreitet, ohne dass sie das forciert hätten. Und es gibt hunderte, tausende Gebetsräume über die ganze Welt verstreut, also in der täglich auch jetzt Menschen beten und Jesus in den Ohren liegen. Und nach und nach entdeckt er, wie dieser Traum von einer Generation, die aufsteht und für Jesus kämpft, in Wirklichkeit will, weil es eine Generation ist, die aufsteht und anfängt zu beten. Die wieder anfängt zu glauben riskant zu beten. Die wieder anfängt zu hoffen und auch zu kämpfen für Gerechtigkeit. Mit einem Herz für Kranke, für Schwache, für Arme. Nicht einfach nur beten für diese Leute, sondern Herz für sie bekommen und etwas anfangen zu verändern in dieser Welt. Mit einer tiefen Hoffnung, dass sich auch etwas ändern kann in dieser Welt. Dieser Traum, den er träumt, beginnt Wirklichkeit zu werden. Wir träumen in unserer Gemeinde diesen Traum auch. Und deshalb fing diese 24-7-Idee, als wir davon lasen, irgendwie schnell bei uns Feuer. Wir dachten, hey, das ist etwas, was zu uns passt. Wir wollen genau das tun. Das ist das, wo ich vorher sagte, hey, ihr könnt auch was praktisch tun. Wir wollen das tun, was der Hauptmann gemacht hat. Wir werden im November einen solchen Gebetsraum einrichten, irgendwo in Würzburg. Wir werden wie der Hauptmann hingehen und Jesus bitten zu handeln. Weil wir wissen, dass ein Wort von ihm genügt. Und wir werden euch einladen, mitzubeten in diesem Raum. Ihr werdet euch in Listen eintragen können, um eine Stunde in der Woche zu reservieren. Wir werden das zunächst auch mal nur für eine Woche machen, 24/7. Um zu gucken, ist das unser Ding, was passiert. Aber eine Woche rund um die Uhr auch nachts um 3. Wir haben diesen Raum noch nicht. Wir haben uns das einfach vorgenommen, im November werden wir das tun. Wenn ihr eine Idee habt und jetzt einen Raum im Kopf habt, es sollte ein Raum sein, der feste 20, 30 Quadratmeter hat. Er müsste rund um die Uhr erreichbar sein. Er müsste auch leicht erreichbar sein, so mit Bus oder was auch immer, also dass man nicht irgendwie nach als ich vorausfahren muss, um ihn zu erreichen. Und man müsste ihn umgestalten können, um wirklich einen Ort zu schaffen, an dem man Gott leicht begegnen kann. Und er dürfte natürlich in dieser Woche für nichts anderes genutzt werden. Also wenn ihr jetzt eine Idee habt, kommt nachher auf uns zu. Wir brauchen noch solche Ideen, wo das sein könnte. So eine postmoderne Kapelle einzurichten. Unser Traum ist, dass wir in direkten Kontakt mit Gott kommen. Wir auch wissen auch, dass wir so einen Raum dafür eigentlich brauchen. Ne? Um zu beten brauche ich nicht einen speziellen Raum. Aber so ein Raum kann eine Hilfe sein, um an diesem Ort zur Ruhe zu kommen und Gott zu suchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir Gebet brauchen und suchen nach Gott. Mein Traum ist übrigens nicht zuerst, dass wir beten und dass wir dann Wunder erleben. Also wenn wir es nur tun, um Wunder zu erleben, dann weiß ich nicht, ob das die richtige Motivation ist. Ich glaube, wir werden Wunder erleben, aber das ist nicht der eigentliche Traum. Der Traum ist, und Jesus hat es übrigens noch nie versprochen, dass es uns immer so gehen wird wie dem Hauptmann, ne? Dem er sagt, geh nach Hause, dein Gesund ist gesund. Menschen erleben das und andere erleben es so nicht. Denn nicht immer liegt das, was wir uns wünschen, auch im Willen Gottes. Mein Traum ist zuerst, dass dieser Raum ein Ort sein wird, wo du Jesus begegnest, und zwar direkt. Egal, ob er dann deine Probleme löst oder nicht. Mein Traum ist, dass wir endlich darin besser werden, das, was wir hier predigen, praktisch im Alltag wirklich zu leben. Wir reden hier viel von Jesus und du hörst viel von Jesus, heute auch. Und ich finde das so wichtig, sonst würde ich es nicht tun, aber real wird das erst, wenn wir es leben. Wenn du Jesus hautnah erlebst. Herausfordernd. Direkt. Eine Stunde mit dem lebendigen Gott in einem Raum. Ich glaube, das würde dein Leben verändern. Das würde mein Leben verändern. Das würde das Leben vieler Menschen in unserem Land verändern. Was wir brauchen, sind nicht gute Predigten. Was wir brauchen, ist Gott selber. Und sein Reden direkt zu uns. Und seine Macht, die wir direkt erleben. Ich habe so gedacht, wenn wir das erleben würden, wir würden den Abspruch kriegen. Und wir würden nicht nur beten. Wir würden anfangen, die zu sehen, die Jesus noch viel dringender brauchen als wir. Wir würden beginnen, ein wildes Leben zu führen. Denn wenn Jesus in deinem Leben anfängt zu handeln, dann wird es eventuell turbulent. Das kann schon sein. Ich lese euch zum Schluss deswegen etwas Wildes vor. Es ist der Traum, wie ihn Pete Gregg aufgeschrieben hat. Der Traum der 24-7-Bewegung. Und wenn ich das jetzt vorlese, dann werdet ihr merken, das ist wild. Das ist komisch. Das sind auch ein bisschen komische Typen, die da am Anfang dabei waren. Nicht so wohlsituierte Mittelstandsleute, glaube ich. Sondern verrückte Typen. Er hat diese Worte eines Nachts in diesem Gebetsraum aufgeschrieben. Überhaupt nicht, dass sie veröffentlicht werden, sondern hat es einfach da an die Wand gehängt. Weil vorher hat ihn jemand gefragt, hey, wofür macht ihr das? Was ist eure Vision? Und dann hat er vielleicht ein bisschen merkwürdig geguckt, hat sich in seinen Raum gesetzt und hat überlegt, ja, was ist unsere Vision? Und dann hat er das hier aufgeschrieben, an die Wand gehängt und später gemerkt, dass sein Text irgendwie diesen Raum verlassen hat und von Hunderten, Tausenden von Leuten als die Vision gesehen wird. Ich lese euch das vor. Es ist auf eine gewisse Art poetisch, auf eine andere Art auch durchgeknallt und skurril. Du musst es nicht mögen, aber ich glaube, Jesus mag dieses Wilde hier. Die Vision. Ist ziemlich lang übrigens. Da kommt doch dieser Typ zu mir und fragt, was ist die Vision? Worum geht es? Ich mache meinen Mund auf und höre folgende Worte. Die Vision ist Jesus. Der gefährliche Jesus, der Jesus, den du nicht leugnen kannst, der dich total in Beschlag nimmt. Die Vision ist eine Armee von jungen Leuten. Du siehst Knochen, ich sehe eine Armee. Wenn ihr diese Anspielung nicht versteht, lest mal Hesekiel-Buch. Und sie sind frei von Materialismus. Sie lachen über die kleinen 9 bis 5 Uhr Jobgefängnisse. Sie essen Kaviar am Montag und Brotrinde am Dienstag. Sie merken noch nicht mal den Unterschied. Sie kennen die Bedeutung der Matrix, sie wissen, diese Welt zu erobern. Sie sind mobil wie der Wind und gehören den Nationen. Sie brauchen keinen Pass. Die Leute schreiben ihre Adressen nur noch mit dem Bleistift auf und wundern sich über ihr verrücktes Leben. Sie sind frei und doch sind sie die Sklaven der verwundeten, dreckigen Sterbenden. Was ist die Vision? Die Vision ist Heiligkeit. Heiligkeit, die in den Augen wehtut. Sie bringen Kinder zum Lachen und Erwachsene zur Weißglut. Es reicht ihnen nicht, den angepassten Standard zu halten. Sie greifen nach den Sternen. Warum nur das Gute wollen, wenn es das Beste zu erreichen gilt? Es ist eine Heiligkeit, die alles andere als niedlich ist. Sie verstecken ihre geheimen Motive nicht und auch nicht ihre privaten Gespräche. Sie lieben die anderen von ihren selbstmörderischen Abenteuern ins Leben zurück. Weg von ihrem satanischen Vergnügen. Diese Armee legt ihr Leben für das eine Ziel nieder. 1 Million Mal pro Tag sind ihre Soldaten bereit, eine Niederlage einzustecken, um eines Tages den entscheidenden Sieg zu erringen, indem sie hören, gut gemacht, ihr treuen Söhne und Töchter. Diese Helden sind am Montagmorgen genauso radikal wie am Sonntagabend. Sie haben es nicht nötig, sich einen großen Namen zu machen, darüber lachen sie nur müde und schreien mit ihren Freunden, come on. Denn das ist der Sound aus dem Underground, das Flüstern der Geschichte, welches die tiefsten Fundamente erschüttern lässt, das Revolutionäre zum Träumen bringt, das die geheimen Treffen zum Leben erweckt. Hörst du das geheimnisumwobene Flüstern? Das ist die Stimme der Vergessenen. Und sie sind diszipliniert, junge Leute, die ihren Körper zum Gehorsam zwingen. Jeder Einzelne würde die Kugel abfangen, die für seinen Freund bestimmt war. Das Tattoo auf ihrem Rücken sagt es, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Opferbereitschaft lässt das Feuer des Sieges in ihren mutigen Augen brennen. Sieger, Märtyrer. Wer kann sie aufhalten? Können Hormone sie zurückhalten? Können Niederlagen sie entmutigen? Kann Furcht ihnen Angst einjagen oder der Tod sie auslöschen? Diese Generation betet anders. Gebete gestöhnt wie die letzten Laute eines Sterbenden, geschrien wie der Ruf eines Kämpfers, mit salzigen Tränen geweint und mit lautem Gröhlen herausgelacht. Sie passen auf, sie wachen, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, ihr Leben lang. Was immer es kostet, sie zahlen den Preis. Sie brechen die Tradition, sie verbannen die Mittelmäßigkeit aus ihrer kuscheligen Sicherheit. Sie geben ihre Rechte auf, genauso wie ihre ach so geliebten Schwächen. Sie belächeln Etiketten und Big Names, verzichten auf das Notwendigste, die Werbung wird sie nicht beeinflussen, Hollywood nicht faszinieren. Selbst Gruppendruck ist machtlos gegen ihre gefällten Entscheidungen. Sie werden sie nicht auf Mitternachtspartys verleugnen, dann wenn der Hahn kräht. Sie sind unglaublich cool und gefährlich attraktiv in ihrem Innersten. Äußerlich, das kümmert sie kaum. Sie tragen Kleidung wie Kostüme, nicht um sich zu verstecken, sondern um eine Botschaft zu vermitteln und zu feiern. Würden sie ihr Image und ihre Beliebtheit aufgeben? Sie würden sogar ihr eigenes Leben aufgeben, den Platz mit dem Todeskandidaten, schuldig wie die Hölle selbst tauschen, der elektrische Stuhl statt eines Thrones. Mit Blut, Schweiß und Tränen in schlaflosen Nächten und an fruchtlosen Tagen beten sie, als ob alles von Gott abhängt und leben sie, als ob alles von ihnen abhängt. Ihre DNA ist programmiert auf Jesus. Er atmet aus, sie atmen ein. Ihr Unterbewusstsein singt. Sie hatten eine Bluttransfusion mit Jesus. Ihre Worte lassen im Supermarkt die Dämonen aufschreien. Hörst du diese Armee kommen? Blas die Posaune für die Verrückten. Sammelt die Verlierer und Freaks. Hier kommen die Verängstigten und Vergessenen mit Feuer in ihren Augen. Und sie laufen aufrecht. Die Bäume klatschen Beifall, die Hochhäuser verbeugen sich. Die Berge erscheinen klein, verglichen mit diesen Kindern einer anderen Dimension. Ihre Gebete mobilisieren den Himmel und wecken den alten Traum von Eden wieder auf. Und diese Vision wird wahr werden, sie wird erfüllt werden mit Leichtigkeit und zwar bald. Woher ich das weiß? Es ist das Sehnen der ganzen Schöpfung, das Stöhnen des Geistes, der Urtraum Gottes. Mein Morgen ist sein Heute. Was bei mir kaum Hoffnung ist, ist bei ihm schon 3D und in Farbe. Und mein schwaches, geflüstertes, glaubensloses Gebet mit einem krachenden, Mark- und Bein erschütternden Amen wird es beantwortet aus dem Mund unzähliger Engel von den Helden des Glaubens und von Jesus selbst. Und er ist der eigentliche Träumer dieses Traums und der eigentliche Sieger. Garantiert.